Wir haben also eine Liste von Elementen, bei welchen es dann jeweils einige Kriterien gibt. Und ich bin dabei, diese auszuarbeiten, bin aber noch nicht dazu gekommen, sie auch nicht für unseren Kreis schon fertig zu haben. Hatte das schon lange vor und dann wurde ich krank und so weiter. Aber ich will versuchen, etwas dazu zu sagen. Das erste Element ist die Melodie. Die Melodie ist eine Anreihung von Tönen und normalerweise zunächst im Rahmen einer bestimmten Tonleiter aufgrund eines gewissen Grundtons. Der kann verschieden sein und sogar die Tonleiter kann verschiedener Art sein, Moll oder Dur und so weiter. Die Melodie gestaltet sich in ihrem Einfluss, in ihrer Wirkung durch die Stellung eines jeden Tons in der betreffenden Tonleiter. Und jeder Ton bekommt so seine Bedeutung. Und so steigt eine Melodie mit mehr oder weniger großen Abständen von Noten oder sie klingt wieder ab. Wenn sie ansteigt, das heißt, die Töne werden höher oder sie werden dann wieder niedriger, dann sprechen wir von Anspannung und von Auflösung der Melodie. Und so hat sie auch in dieser Weise einen gewissen Rhythmus, der aber nicht zu verquicken oder zu wechseln ist mit dem anderen Rhythmus des Taktes. Dies ist einfach eine Abwechslung von Gestalt. Und dadurch bekommt die Melodie einen gewissen Reichtum. Sie ist dann nicht mehr monoton. Wir brauchen als geschaffene Menschen, so wie Gott uns geschaffen hat, das ist allgemeine Erfahrung, wir brauchen die Abwechslung. Wir leben also von einem gewissen Rhythmus, von einer Ablösung der Situation. Es darf nicht zu lange eine Situation bleiben. Das ist auch in der Melodie so. Wir sprechen also von einer Anspannung und einer Auflösung. Nun muss ein Ausgleich da sein zwischen Anspannung und Auflösung. Es darf nicht zu stark angespannt werden. Wir Menschen haben nur so und so viel Energie. Und es darf nicht zu stark aufgelöst werden, dann kann es langweilig werden. Wir haben, und es, die Melodie wird nichtig. Dann ist die Melodie eines Stückes wie eine kleine Geschichte. Und sie hat ihr Ziel, ihren Höhepunkt kurz, bei einer guten Melodie, kurz vor Ende dieser kleinen Geschichte. Und im Chor, wenn man übt, ist es gut, diesen Höhepunkt, dieses Ziel, dieses Satzes, dieser Notenzeile zu erkennen und daraufhin zu zielen, dorthin zu singen. Und dann kommt wieder ein Abklingen, oder eine Resolution oder Auflösung, das heißt, wir sind jetzt am Ende und man nimmt sich Zeit, dorthin zu kommen. Es muss nicht gerade langsamer gesungen werden, kann aber. Es muss auch ein Ausgleich da sein in dem senkrechten Unterschied zwischen den Tönen. Das heißt, ein gewisses Lied oder ein Musikstück hat eine höchste Note und eine tiefste Note. Und teilen wir dieses Stück auf in Segmenten, dann ist es wieder der Fall. Nun darf ein Stück Musik nicht zu stark einen zu großen Abstand haben zwischen diesen zwei Noten. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine zu starke Anspannung. Und wenn der Unterschied in den Noten nicht so groß ist, nur einige Töne auseinander, dann sprechen wir von Monotonie. Das ist langweilig. Es ist auch hier die Abwechslung nötig. Aber in einem Maß, und das ist das Kriterium, ist es angemessen. Das ist relativ, das weiß ich. Aber die Erfahrung des Menschen im Allgemeinen, und sie können hingehen, wo sie wollen in der Welt. Die grundsätzlichen Aspekte der Musik sind dieselben. Man muss allerdings vorsichtig sein, in welche Kultur man kommt. denn es ist inzwischen herausgestellt worden, dass Kultur eigentlich Ausdruck der Religion ist. Hinter aller Kultur steckt eine gewisse Religion. Die kann verschieden sein. Und wenn jemand islamisch ist, dann muss das nicht die einzige Religion sein, die hinter dieser Kultur ist. Es können mehrere Religionen hinter einer Kultur stehen. Musik gehört zur Kultur. Jetzt darf man nicht jede Kultur und jede Musik gleich werten in der Forschung. Aber das geht jetzt ein bisschen zu weit, dieses Thema. Dann, wenn wir ein Lied haben mit Text, sollte die Melodie dem Text angepasst sein. Und wir erfahren in unserem Wesen, was wir empfinden, wenn eine Musik steigt oder welchen Abstand wir zwischen Tönen haben, ob wir drei Töne überspringen und so einen Triad haben oder ob wir fünf Töne übersteigen und so weiter. Das ist ein gewisses Empfinden und die Wörter, die unter diesen Noten stehen, sollten der Note angepasst sein, beziehungsweise umgekehrt, je nachdem, was zuerst da ist und wie man, das heißt, es sollte ein zusammenpassender sein. Eine Hilfe ist es, und das haben schon die alten Musiker erkannt, wie Schütz und Bach, dass wenn der Name Gottes vorkommt, dass es normalerweise angebracht ist, dass dann der Ton für Gott höher steht als die anderen Töne, damit Gott akzentuiert wird. Das ist ein Kennzeichen besserer Musik. Das zweite Kriterium betrifft, beziehungsweise nicht das zweite Kriterium, sondern das zweite Element, ist das Element der Harmonie. Harmonie spricht in sehr starkem Maße das Gemüt an. Harmonie, wie auch die Melodie, sollte nicht trivial sein, das heißt kleinlich. Eine Melodie kann kleinlich wirken, wenn zu starker Gebrauch gemacht wird von den oberen Tönen in einer Tonleiter, die kurz vor Ende des Tonleiter liegen, das heißt vor der achten Note, vor der Oktave, wenn diese in umgekehrter Folge kommen. Da, da, la, la, la. Wenn die Töne Ti, La, Sol, wenn die in dieser Reihenfolge zu oft vorkommen, das wirkt irgendwie mediocre, trivial, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist ein deutsches Wort, aber ich meine jetzt unverbindlich, es ist nicht erhebend, es ist nicht etwas Besonderes, es ist minderwertig, ja, minderwertig, ja. Wie? Sehr gewöhnlich, ja. Die Harmonie sollte gesund sein, das ist relativ, das weiß ich, aber man sollte etwas von Harmonie wissen und der Wirkung. Abstand der Nöte und so weiter, der Töne und so weiter. Interessant ist, dass der Mensch es nicht oft gebracht hat, über den Halbton hinaus. Es gibt gewisse Kulturen, die vielleicht Vierteltöne haben, aber dann wird es schon sehr schwierig für den Menschen, das zu vernehmen. Und es ist dann nicht mehr so sinnvoll. Aber die Verwendung des Halbtons ist wiederum nicht zu empfehlen. Der Halbton hat seine ganz besondere Wirkung. Die Dissonanz, das heißt das Nebeneinander von Tönen, die nur eine Note oder einen Schritt auseinander sind, beziehungsweise sogar nur einen halben Ton auseinander sind, das ist dann eine sehr starke Dissonanz. Das ist dann ein Klang, der uns etwas zurückschrecken lässt vielleicht zunächst oder etwas unangenehm ist, aber er ist manchmal wie Gewürz, so wie Pfeffer nicht gerade eine Speise für sich ist, so kann sie aber in Maß eine Speise durchaus bereichern. Wenn aber ein Musikstück zur Hälfte aus Dissonanzen besteht, dann darf sie gewertet werden als minderwertiger, als eine Musik, die sie hier und da einstreut, als Bereicherung. Das heißt, Dissonanzen können anspannen. Wir wollen das nicht auf die Dauer. Und wenn es dann zu einer Auflösung kommt, dann ist es wie wenn wir aufatmen dürfen. Und dass diese Folge von Tönen ist dann eine gewisse Erfahrung, die uns bereichert. Bach ist vielleicht der Musiker, der am besten Verstand umzugehen mit Dissonanzen. Eine Dissonanz sollte eine rechte Auflösung haben. Drittes Element, der Rhythmus. Der Rhythmus ist das tragende Element eines Musikstückes, manchmal sogar treibend oder antreibend. Es gibt verschiedene Rhythmen, verschiedene Arten und dann gibt es auch verschiedene Tempi, verschiedene Takte. Es gibt grundsätzlich zwei Modi oder zwei Arten von Takten, 4 und 3, das heißt 4-4 und 3-4. Jedes hat seinen Platz, es gibt dann Variationen von diesen beiden. Wir haben den 2-2-Takt, der eigentlich eine Verstärkung des 4-4-Taktes ist. Es war für mich interessant zu merken, dass das Lied, das am Anfang gesungen wurde, einen 3-4-Takt hatte im Vers und einen 4-4-Takt im Chor, im Refrain. Das gibt es schon und das ist eine schöne Abwechslung. Es bereichert, kann ein Musikstück bereichern. Wenn man aber das zu oft tut, dann wirkt es etwas unangenehm. Jeder Takt hat seinen besonderen Beitrag zum Leben. Der 6/8-Takt ist eine Kombination von 3 und 4. In ihm liegt beides, der 3/4-Takt und der 4/4-Takt. Und der 6/8 wie der 3/4, die dienen dazu, dass die Musik beschwingend ist, beflügelnd ist. Und ein solches Lied kann sehr erhebend sein. Aber zu viel dieser Art lässt einen Menschen unstet werden. Er muss zurückkommen zum 4/4-Takt, denn das ist der Takt des Schreitens. Und das Schreiten ist der Grundmodus, die Grundart des menschlichen Bewegens. Wir müssen lernen, konstant zu sein, vorwärts, Schritt für Schritt und nicht einfach hin und her. Ja. Menschen, die mal laufen, mal stillstehen und so weiter, mit denen ist unangenehm, einen Spaziergang zu machen. Ja. Ich denke immer noch an einen Professor in München, wir waren beide eingeladen zum Essen irgendwo in einer Familie und dann machten wir einen Spaziergang. Und er hatte die Art, alle paar Schritte dann stillzustehen, weil er unsere Aufmerksamkeit wohl wahrscheinlich ganz besonders haben wollte, weil er etwas erzählt. Er konnte auch sehr gut erzählen. Aber das ist ein bisschen unangenehm, wieder angehalten zu werden. Man weiß ja nie, wann er das tun wird. Es ist gut, wenn Menschen lernen, regelmäßig zu sein, zur selben Zeit aufzustehen und so weiter, regelmäßige Mahlzeiten. Man hat herausgefunden, dass das sehr wesentlich ist im Leben des Menschen. Aber wenn das zu regelmäßig wird und keine Abwechslung, dann ist es wieder schade. Also wieder ein Maß. Der Rhythmus muss sinnvoll sein und der Absicht des Liedstückes entsprechend. Heute wird fast jedes Lied in gewissen Kreisen fast gleich gesungen, egal was es ist. Das ist dann nicht mehr sinnvoll. Und man kennt offenbar nur eine Art von Singen. Der Rhythmus ist eine Notwendigkeit. Es gibt Musik, vielleicht einiges in der New Age Musik und hat es wohl schon mal gegeben, in der katholischen Kirche, in gewissen, bei den Mönchen. Es gibt Musik ohne Rhythmus. Es ist etwas merkwürdig, diese anzuhören. Sie können keinen Takt erkennen. Einfach eine Reihe von Noten geht auf und ab. Wir finden das vielleicht unmöglich, aber ich habe es gehört und es ist möglich. Aber das ist sehr unnormal. Der Rhythmus ist einfach notwendig. Man weiß auch schon seit langem, dass fast das ganze Leben und fast alles in der Natur seinen Rhythmus hat. Der Mensch kennt verschiedene Rhythmen. Er hat den Herzrhythmus, er hat den Atemrhythmus und den Gehrhythmus und so weiter. Nun ist interessant, dass alle Rhythmen, besonders die, die näher zum Willen stehen, wie das Atmen und das Gehen, von einer gewissen Freiheit gekennzeichnet sind. Der Mensch ist nicht eine Maschine. Das Herz ist eine Maschine und deshalb ist der Rhythmus des Herzens auch regelmäßiger. Aber selbst der Herzrhythmus ist nicht vollkommen regelmäßig. Und es ist schädlich, hat man erfahren, für den Menschen, wenn er einem maschinellen Rhythmus, einem absoluten Rhythmus ausgesetzt ist. Das ist aber der Charakter moderner, ganz moderner oder weltlicher Musik. Das kann der Mensch nicht ertragen. Und wenn Mütter, Frauen, die Kinder kriegen, wenn die diese Musik hörten, dann wird das Kind so geprägt. Und es kann ein sehr unruhiges Kind werden und kann nicht mit Freiheit leben. Der Mensch ist nicht, er muss sich der Natur anpassen. Zum Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Man hat ja, wenn man eine Woche weg ist, einiges an Wäsche. Und die hatte ich unten in Kleiderräumchen hingelegt. Weil ich hatte mir nicht die Mühe genommen, gemacht, sie noch schon jedes Mal einzupacken. Heute Morgen, als ich packte, habe ich jedes Stück in einen Wäschesack getan. Und dann kann es vorkommen, wenn man die Socke in die Tasche tut, dass sie nicht gleich rein will. Plastiktasche ist ja sehr weit, ja. Und wenn dann beim Bemühen, die Socke reinzutun, plötzlich die Zug geht, ja, und dann will die Socke nicht rein. Was geschieht dann? Je nachdem, wie geduldig sie sind. Nicht wahr? Das merke ich bei mir. Wenn etwas nicht mehr passt, was dann? Und es ist gut zu überlegen, was dann geschieht. Manchmal frage ich mich, wenn etwas nicht klappt, Herr, warum muss das hier so sein? Ich hantiere, mit einmal fällt die Feder aus der Hand. Ja, ich weiß, alles ist vom Herrn. Aber warum lässt du das ja zu? Das ist ja doch unsinnig, denke ich. Aber ich weiß, der Herr weiß schon besser als Herbert Janssen. Und dann frage ich mich, wozu hätte das vielleicht dienen können? Ich bin ja in Eilung, ich bin wirklich überzeugt, das müsste jetzt klappen können. Und ich sehe auch keinen Grund, weshalb ich den Kugelschreiber aus der Hand fallen lassen müsste. Ich bin doch nicht schwach. Aber es passiert einfach. Ja. Warum lässt der Herr das zu? Damit Herbert Janssen merkt, dass er nicht über die Situationen verfügt. Es liegt nämlich in uns eine Tendenz, Gott sein zu wollen. Und dann ärgern wir uns, wenn wir es nicht sind. Und wir müssen lernen, uns der Schöpfung zu unterordnen. Das ist ein Stück, wenn wir zusammen die Kinder in die Schule gehen, die können jetzt die Gesetze vielleicht aufzählen, die in Betracht kommen, wenn man die Socke nicht in die Tasche reinkriegt. Ja? Gravitationsgesetz und Reibungsgesetz und so weiter und so weiter. Wir müssen damit rechnen. Zum Teil bin ich der Schöpfung unterworfen, aber zum Teil auch nicht. Und ich darf beim Singen eines Liedes, wenn es sinnvoll ist, den Rhythmus etwas ändern zugunsten des Textes, zugunsten dessen, was ich sagen will mit dem Lied. Nun muss es angemessen sein und nicht willkürlich sein. Es ist also etwas sehr Interessantes in Bezug auf den Rhythmus. Der Rhythmus kann wiederum, also der Rhythmus sollte nicht mechanisch sein, sondern ein wenig atmen, nicht zu frei sein, nicht zu gebunden sein. Der Rhythmus kann reizen, entspannen, oder er kann reizen oder entspannen, je nachdem. Im Rhythmus haben wir ein Phänomen oder ein Vorkommen, das wir Synkop nennen. Es gibt verschiedene. Zum Beispiel, wenn wir einen Viervierteltakt haben, dann haben wir, oder einen Viervierteltrhythmus, vier Schläge innerhalb eines Taktes. Dann wird der erste Schlag normalerweise betont. Da, 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 und so weiter. Drei Viertel. Da, 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 da. Und jetzt, wenn wir ein Synkop haben, dann kann es so aussehen. Da, 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 da. Sie wissen jetzt, wovon ich spreche. Das erlebt man immer wieder, nicht wahr? In der heutigen Musik. Nun ist es so, Jesus hat gesagt, wir werden einmal Rechenschaft geben für jedes Wort, das wir mal gesprochen haben. Was sind Wörter? Wörter haben nicht allzu viel Wert, wenn sie alleine stehen. Ich sage zum Beispiel jetzt Stuhl. Und Sie fragen sich, was will der? Es hat nicht viel Sinn, einfach Stuhl zu sagen. Wörter haben ihre Bedeutung wie ein Ton, innerhalb eines Satzes, innerhalb einer Tonleiter in diesem Fall. Und jedes Wort hat seinen Platz im Satz. Und in diesem Zusammenhang hat es seine Bedeutung. Nun sagt Jesus, wir werden nicht nur Rechenschaft ablegen für jeden Absatz oder Artikel, den wir schrieben oder zum Ausdruck brachten, oder für jeden Satz, den wir sprachen, sondern für jedes Wort. Und Jesus kann sogar die Schrift zur Rechenschaft gleichsam ziehen mit für jeden Buchstaben und für jeden Buchstaben Teil. Und er sagt, die Schrift kann diesen Test bestehen. In der Schrift ist kein Buchstabe, nicht einmal ein Teil eines Buchstabens von ungefähr. Bei uns bleibt er beim Wort stehen. Wir werden Rechenschaft geben für jedes Wort, das wir gesagt haben. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt schreibt ein Künstler ein Stück Musik. Und er tut einige Synkope hinein. Und jetzt versetze ich, ich habe das Musikstück vor mir, das liegt in einem Gesangbuch. Und jetzt versetze ich mich in die Lage des Musikers, als er dieses Stück schrieb. Und er setzte die Noten auch zu Papier. Und hier kam der Synkope. Anstatt Achtelnote hatte jetzt Sechzehntelnote, vielleicht punktiert, und das steht da. Warum hat er diese Note dahingestellt? Was wollte er sagen? Was wollte er? Kam er dem Wunsch des Sängers entgegen, dass er etwas davon hatte, wenn er es sang? Oder dachte er sich dabei, der Sänger soll jetzt einem anderen damit dienen, dass der Sänger, er wollte, dass der Text zur Geltung komme. Oh, was war sein Ziel? Merken Sie? Ich habe den Eindruck, dass viele Noten in Liedern willkürlich stehen. Sie haben keinen Sinn. Es gibt viele sinnlose Synkope oder vorgezogene oder nachgestellte Betonungen. Zum Beispiel, wenn wir ein Lied haben, jeder Tag, da, 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 ja, jeder, so sprechen Sie nicht, oder? Jeden Tag, nicht jeden Tag oder jeder Tag. Jesus, Jesus. Ja. Überhaupt beim Namen Jesus sollte man sehr vorsichtig sein. Andere Wörter sind vielleicht nicht so wichtig. Schneller zu singen. Für meine Begriffe zu schnell. Es entspricht der Tendenz, nicht zu denken beim Singen. Es ist ja auch nicht notwendig, langsam zu singen, wenn man sowieso nicht denkt. Dann je eher wir das Lied durch sind, je besser.
Aber wenn wir denken wollen und dann auch sinnvoll singen wollen, dann ist der Mensch einfach nicht imstande, zu schnell zu singen und beides zu tun. Wir müssen unserer Schöpfung, unserer Geschöpflichkeit Rechnung tragen. Und wir müssen lernen, in dem Rhythmus zu singen, wo wir noch mitdenken können. Die Schrift legt nämlich großen Wert darauf, dass wir richtig denken. Wir wollen, übrigens, die Musik ist Begleiterin des Textes. Sie hilft einfach dazu, dass die Worte zur Geltung kommen. Und das Tempo sollte angebracht sein. Viertens, der Text. 4 oder 5 Kriterien, die ich nur nenne. Er sollte schriftgemäß sein. Wir haben sehr viele Texte, die nicht schriftgemäß sind. Ich habe da einige Beispiele, aber ich habe sie jetzt nicht zur Hand. Er sollte sprachgemäß sein. Dank sei dir, was du mir getan, das unmögliche Deutsch. Vergessen Sie das gut. Oder holen sich einen anderen Text. Aber das ist nicht Deutsch. Es gibt sehr schlechtes Deutsch in vielen Liedern. Nicht nur neuen, auch in alten. Aber vielleicht etwas mehr in neuen. Das Deutsch überhaupt ist schon schlecht, bevor es in das Lied kommt. Sehr oft. Ich las vor einiger Zeit, jemand hatte ein altes Gebet von einem Pfarrer, wohl aus dem vorigen Jahrhundert, angetroffen, hatte das dann publiziert in seinem Rundbrief. Und da hat der Pfarrer unter anderem gebetet, in der Kirche wahrscheinlich: Herr, gib den Deutschen eine bessere Regierung und gib den Regierenden ein besseres Deutsch. Das ist nicht schlechtes Gebet. Es sollte sprachgemäß sein, es sollte poetisch sein. Die Dichtung verkümmert und der Reim ist aus der Poesie gegangen. Das ist typisch, beziehungsweise bezeichnend besser. Das Leben verkümmert, wir sind arm geworden. Die Musik fließt aus der Poesie und sie ist nicht mehr schön, sie verliert ihre Schönheit. Das Lied sollte poetisch sein und wenn ein Reim angestrebt war, es muss nicht immer der Fall sein, es kann auch einfach Prosa sein, auch in einem Lied. Aber wenn Reim angestrebt war, dann sollten die Endwörter auch wirklich reimen. Im Deutschen ist man nicht so genau wie im Holländischen, aber so wie es angemessen ist und so wie es sprachlich richtig ist. Es sollte also poetisch sein. Und der Text sollte nicht zu schwer sein und er sollte auch nicht zu viel Wiederholung haben, als wenn wir alle Kinder wären, wir müssten das alle 3-4 Mal singen, bevor wir es mitkriegen, was das war, was wir sangen. Manche Lieder bestehen heute aus sehr wenigen Wörtern, die dann nur wiederholt werden. Manche Lieder sind aber viel zu schwer. Der Text sollte irgendwie angemessen sein. Und noch die Darbietung, zur Form will ich nicht kommen. Die Bibel sagt, die Darbietung sollte von Herzen sein. Das heißt, ich sollte dazu stehen, was ich sage. Da muss ich darüber denken. Sie sollte der Begabung entsprechend sein. Wir können nicht alle gleich gut singen. In der Gemeinde versuchen wir unser Bestes. Und je mehr gute Sänger es hat, je schöner ist der Gesang. Im Alten Testament legte man großen Wert darauf, dass es gute Sänger waren, die im Chor sangen. Und die da noch am Lernen waren, die waren dann im Reservechor. Und es ist sehr schön, einen Chor zu haben, weil er dazu beiträgt, dass die ganze Gemeinde angelernt wird und herangezogen wird zum guten Singen. Und wenn diese Sänger dann verstreut sind in der Gemeinde, es ist sehr schön, das hilft, dass der Gemeindegesang gut ist. Die Darbietung, das heißt das Singen, das Musizieren sollte von Herzen sein, entsprechend der Begabung. Und er sollte textentsprechend sein. Man sollte an den Text denken und entsprechend singen, was Lautstärke betrifft und so weiter. Gewisse Verse sollten etwas leiser gesungen werden, vielleicht etwas langsamer, vielleicht nicht. Man sollte ein Gespür für den Sinn der Zusammenhänge kommen. Und vor allem sollte man Gott vor Augen haben, wenn man singt, musiziert, damit ihm gedient wird und nicht mir. Vielen Dank.